Einen guten Morgen nochmal von dieser Stelle. Wir haben ja in unserer Kündigung, sind wir bei einer Predigtreihe zum Thema Ermutigung und Wertschätzung. Am Anfang des Monats hörten wir eine Predigt, wo es im Mittelpunkt der Jesus zwar stand, aber es ging auch um den Barnabas, um den Sohn des Trostes, wie sein Name heißt und wie er ermutigend auf den Paulus eingewirkt hat und was er getan hat für die Entwicklung der Gemeinde. Wir wollen heute das nochmal vertiefen, Ermutigung und Wertschätzung, aber diesmal unter dem Hintergrund des Zweifels. Bibelkundige werden sofort ein Bild vor Augen haben, wenn das Wort Zweifel fällt, nämlich den Thomas. Wir hatten schon in der ersten Stunde uns daran erinnert, dass er gezweifelt hatte an dem, was die Jünger ihm erzählt hatten. Wir haben den Herrn gesehen und er sagt, ich glaube es nicht, bevor ich nicht den Finger in seine Seite lege und in die Nägelmale seiner Hände. Ja, der Herr Jesus erlaubt ihm das. Er schenkt ihm, dass die Zweifel verschwinden. Und die Zweifel, das steckt auch praktisch in der Jahreslosung, wo der eine Vater sagt, Herr Jesus, heile doch meinen Sohn. Und der Jesus fragt ihn, glaubst du das? Und dann kommen doch die Zweifel, dass er sagt, ja, ich glaube, aber hilf doch meinem Unglauben. Also mein Glaube ist nicht so fest, dass er vollkommen zu 100% dir alles zutraut. Geringe Zweifel bestehen, aber mit deiner Hilfe, Herr, kann ich sie überwinden. Mit deiner Hilfe, Herr, kann ich fest daran glauben, dass du helfen willst. Was sind eigentlich Zweifel? Der Duden sagt dazu, das sind Bedenken oder eine schwankende Ungewissheit. Und der wörtlichen Bedeutung entsprungen eigentlich aus zwei Wörtern, aus zwei und Falten. Ein Zustand der Unentschlossenheit zwischen der linken und der rechten Seite einer Falte. Oder vielleicht auch zwiespältig zwischen der linken und der rechten Seite einer Spalte. Zweifelnde Menschen sind oft gespalten in ihrer Persönlichkeit und wissen nicht so recht, was sie glauben sollen. Sie sind hin und her gerissen von ihren Gedanken zweifeln. Zweifeln darf man das? Darf man an etwas zweifeln, was wir hören, was uns begegnet? Ich denke, wenn wir in die Medien, die Zeitung oder die Nachrichten hineinschauen, darf man schon oft zweifeln, was einem da vorgesetzt angeboten wird. Es gibt ja sogar eine Gruppe von Leuten, die allgemein das, was der Bevölkerung an Nachrichten weitergegeben wird, als Lügenpresse bezeichnet. Alles ist erlogen, wir glauben euch nichts mehr. Wir hinterfragen alles. Ist Zweifeln nicht auch eine Schwäche des Glaubens oder des Glaubenden? Was sagt die Bibel über Zweifel? Und wir wollen auszugsweise mal zwei Bibelstellen lesen. Vielleicht die erste aus Jakobus, der uns etwas weitergibt über die Standhaftigkeit in der Anfechtung. Jakobus 1, Vers 5 können wir lesen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Hier haben wir dieses Gespaltensein. Ein Mensch, der nicht recht weiß, wohin er will, was er glauben soll, wie sein Weg ist. Aber er schreibt auch, Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Also hier können wir daraus erkennen, Gott wirft dem Zweifelnden seine Zweifel nicht vor, sondern er bittet ihn, betet doch darum.
Hier steht, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Bete darum um die rechte Erkenntnis, bete um den rechten Weg. Bete darum und ich will dir helfen. Paulus schreibt auch noch ein Wort an die Philippa im Kapitel 2 im Vers 14. Da geht es auch um Zweifel. Ich lese schon Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Ja, alles ohne Murren und Zweifel. Das, was Gott uns aufgetragen hat, sollen wir willig und freudig tun. Ohne zu zweifeln, ob es uns gelingt, ohne zu zweifeln, ob es der rechte Weg ist, ohne zu zweifeln, ob was dabei auch herauskommt. Zweifel sind also in der Regel doch etwas negativ, denn es steht ja hier, alles zu tun, ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid. Wer zweifelt, wird in seiner Umwelt oft auch als Zweifler gesehen. Und dieses tadellos sein und lauter sein in unseren Gedanken, in unserem Wesen, das wird darunter leiden. Aber andererseits gibt Gott auf unsere Zweifel auch Antworten. Wo liegt eigentlich die Ursache von Zweifeln? Was können die Gründe dafür sein, dass wir in Zweifel geraten? Wir wollen da einige biblische Beispiele betrachten. Adam und Eva im Paradies, und da wird der Zweifel von außen gesät. Wir sind ja gerade im Matthäus-Evangelium bei den Gleichnissen, und da zeigt uns der Jesus im Gleichnis von Sämann, dass Gott, der Vater, Gutes aussät, den Glauben. Er sieht aus sein Wort, und dann kommt in der Nacht der Widersacher, der Durcheinanderbringer, und sieht Zweifel aus. Und beides wächst auf dem Feld. Die Zweifel werden nicht sofort weggenommen, sondern erst am Schluss, wenn die Ernte ist, dann werden die Zweifel nicht mehr da sein. Hier bei Adam und Eva auch Zweifel an Gottes Wort. Sollte Gott gesagt haben, der Durcheinanderbringer, der Teufel, bringt hier etwas ins Spiel, was sie vorher nicht bedacht haben. Dass Gott ihnen etwas zurückhält, dass Gott etwas verheimlicht, dass er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und sie kommen in Versuchung, die Begrenzung der Menschen als Geschöpf in Beziehung zu seinem Schöpfer anders zu sehen. Können wir vielleicht Gott gleich sein, doch sein wie er. Die Zweifel an Gottes Wort verbinden sich hier mit dem Wunsch, diese Begrenzung zu überwinden. Abraham und Sarah. Gott verheißt ihnen eine reiche Nachkommenschaft. Ein großes Volk soll aus Abrahams Samen entstehen. Aber die Verheißung bleibt aus. Es gehen Jahre ins Land und nichts tut sich. Hier ist es die Ungeduld, die sie an Gottes Verheißung verzweifeln lässt. Aber doch vergibt ihnen Gott diese Zweifel. Und am Ende wird die Verheißung doch wahr. Aber an den Folgen ihrer Ungeduld, ihres Zweifelns hat das jüdische Volk heute noch Probleme, nämlich mit dem Volk, das von Ismael abstammt. Drittes Beispiel, Jeremia. Er wurde durch Leiden geführt. 50 Jahre rief er zur Buße und kündigte Gerichte an. Dafür wurde er misshandelt, sodass er letztendlich an seiner Sendung zweifelte. In Jeremia 20 möchte ich seine Gedanken uns vorlesen. Da sagt er, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte und sagte, ein Sohn ist dir geboren, der ihn damit hoch erfreute. Dieser Mann werde den Städten gleich, die der Herr umgekehrt hat, ohne es zu bereuen. Vers 18, wozu nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen und dass meine Tage in Schande vergehen. Ja, er hat Zweifel an seiner Sendung. Er ist schon in jungen Jahren zum Priester geweiht worden und er sagt genau das, was Gott ihm aufträgt. Und dafür lernt er kein Lob, sondern er ist verachtet. Er wird ins Gefängnis geworfen, er sitzt in der Schlammgrube, um dort elendlich umzukommen. Und da kommen ihm die Zweifel. Ist das gerecht? Ich tue alles, was Gott sagt, und dann passiert mir das. Leid kann zu Anfechtung und Zweifeln führen. Ist Gottes Handeln gerecht? Warum kann es dem Gottlosen gut gehen und der Gerechte muss leiden? Das Unverständnis über Gottes Führungen ist ein zentrales Thema. Der Klage in der Bibel und auch Anlass für Zweifel. Johannes der Täufer war ein Mann des Glaubens. Er wusste sich gesandt zu dem Volk Israel und genau das, was Gott ihm aufgetragen hat, das tat er. Er war in der Wüste und die Leute kamen zu ihm, um Buße zu tun. Und er verkündete, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Aber dann sitzt er im Gefängnis in der Bergfeste Macherus am Toten Meer. Und er wusste plötzlich nicht mehr, was er glauben sollte. Sein Mut, dem König Herodes zu widersprechen, hatte ihn in diese Lage gebracht. Es ist nicht gut, hat er protestiert, dass du deinem Bruder die Frau ausgespannt hast. Aber nicht der Gesetzesbrecher, der König Herodes, sondern der Amaner, der wurde bestraft. Eigentlich hätten die Obersten, die Schriftgelehrten und die Pharisäer auch zu dem König sagen können, du lebst nicht nach Gottes Gesetz. Das ist nicht recht, was du tust. Du bringst unser gesamtes Volk in Verruf. Nein, Johannes wird ins Gefängnis geworfen. Wir wollen dazu diese Verse lesen aus Matthäus 11. Ab Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Was hatte Johannes der Täufer nicht alles mit Jesus erlebt? Bei der Taufe sah er den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn, also auf Jesus kommen. Ein tolles Glaubenserlebnis. Und dann kam noch die Stimme aus den Himmeln, wo gesagt wird, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, das kann das schon von sich sagen, eine solche Erfahrung gehabt zu haben. Und Johannes erkennt Jesus natürlich auch als Heiland. Und Johannes 1 können wir lesen, Vers 29, da sagt er, hinweisend auf Jesus, der da am Ufer umherging, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das sagt er auch noch ein zweites Mal, als zwei seiner Jünger bei ihm sind, zeigt auch auf Jesus und sagt das Gleiche. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Die Jünger wenden sich sofort Jesu zu und werden seine Jünger. Ja, aber jetzt im Gefängnis denkt er sich, habe ich mich getäuscht? Er hörte von den Werken des Christus, der viele Menschen heilte, aber auch nicht alle. Jesus half bei vielen Gelegenheiten, aber die gesellschaftlichen Verhältnisse, die blieben unverändert. Dabei hofften doch die Menschen, dass er das Reich Davids wiederherstellt und die Römer aus dem Land jagt. Auch Johannes war sich nun unsicher geworden. Und so schickt er seinen Jünger und lässt fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Wenn das eigene Leben nicht so gelingt wie gewünscht, können hartnäckige Zweifel aufkommen. Wenn ich zum Beispiel mir sage, in Malachi hat Gott zugesichert, bringt den Zehnten in mein Haus und ich werde die Fenster des Himmels öffnen und Segen herabströmen lassen, und dann passiert das nicht. Wenn ich meine Teil des Vertrages einhalte und Gottes Zusagen treffe nicht ein, dann kann ich so ins Zweifeln kommen. Woran liegt es? Warum geht es anderen so gut? Warum sind andere gesund, die nicht glauben? Ich habe dies und jenes, eine Last, die ich mit mir herumtragen muss. Bei Johannes können wir lernen, wie er mit den Zweifeln umgeht. Er richtet seine Zweifel direkt an den Zweifelten. Jesus direkt zu fragen heißt heute, zu ihm zu beten. Wenn heute etwas passiert, das meinen Glauben ins Wanken bringt, dann ist das das Beste, was ich machen kann. Jesus im Gebet von meinen Zweifeln zu erzählen. In Psalm 62 sagt schon David, schüttet euer Herz vor ihm aus. Bringt alles vor den Herrn, das, was euch bewegt, das, was euch bedrückt, auch das, was euch erfreut. Und wenn mir dazu die Kraft fehlt, dann kann ich andere bitten, für mich zu beten. So wie wir das als Gemeinde in unserer Gebetszeit am Mittwoch vor der Bibelstunde tun, da werden die Gebetsanliegen genannt und dann beugen wir unsere Knie und falten unsere Hände und bringen unsere Anliegen vor den Herrn. In der festen Gewissheit, dass er uns hört und dass er auch erhört. Gebetsanliegen nennen und gemeinsam vor den Herrn bringen. Auch Johannes konnte nicht selbst zu Jesus gehen. Deshalb schickte er seine Jünger. Wie froh kann ich sein, wenn in kritischen Situationen Freunde für mich zu Jesus gehen, für mich zu Jesus beten, meine Anliegen vor ihn bringen. Wie können Zweifel überwunden werden? Es gibt ja die Berufszweifler, die alles hinterfragen und zu allen Aussagen ein Wenn und Aber finden. Und aus den Antworten, die wir ihnen geben, da finden sie meistens erneut Fragen und erneut kommen Zweifel auf. Das fordert uns heraus. Es gibt da ein Volkslied, was mir eingefallen ist, welches von Geduld, Ermunterung und Wertschätzung geprägt ist. Da bittet ein Mann seine Frau, mit einem Topf Wasser zu holen, doch diese hat fortwährend Einwände und Zweifel. Und es kommt immer ein Wenn und Aber. Wenn aber der Topf nur ein Loch hat. Und wenn aber das Stroh zu lang ist. Wenn aber das Messer zu stumpf ist. Und wenn aber der Stein zu trocken ist. Und bemerkenswert ist die Geduld des Zweiflers und auch die Wertschätzung, den er gegenüber seiner Frau bringt. Und er sagt immer wieder, liebe Liese. Und dann bringt er die Lösung, wie sie handeln soll. Und dann kommt immer wieder der Einwand. Und erst am Schluss, als ihm die Geduld ausgeht, da sagt er den vollen Namen. Liebe Anneliese. Ich bitte alle Annelesen, die unter uns sind, um Nachsicht. Es könnte natürlich auch sein, es ist umgedreht, dass die Liese den Heinrich bittet, mach doch mal heute die Kohlrouladen. Und der Heinrich hat keine Ahnung und hat immer wieder Einwände, um die Sache, um sich um darum zu drücken, dass es dann die Anneliese doch wieder selbst tut. Das kann natürlich auch ein Anliegen sein, dass unsere Zweifel vorgebracht werden, damit wir gewisse Dinge, die der Herr uns aufgetragen hat, umgehen und andere für uns die Aufgabe übernehmen. Jünger Jesu erlebten im Unterwegssein mit ihren Herrn immer wieder Rückschläge und wurden von Jesus zurechtgewiesen. Wir wollen da mal in Matthäus 17 etwas lesen. Da ist ein Mann, der fällt vor Jesus auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mundsüchtig und leidet arg. Denn er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus, und von jener Stunde an war der Knabe gesund. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Ja, also die Jünger sind hier verzweifelt. Sie bekommen einen Auftrag, da kommt ein Mensch und sagt, ihr seid doch die Jünger Jesu, und der hat euch doch schon mal ausgesandt, hat damals gesagt, verkündet, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Als die Jünger zurückkommen, freudestrahlend, freudig bewegt, dann sagen sie, selbst die Dämonen waren uns untertan. Es hat funktioniert. Und hier, wo sie vielleicht auf diese Erfahrung zurückgreifen wollen, da klappt es nicht. Und hinterher kommen sie auch nochmal einzeln zu dem Herrn. Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Da Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens, wegen eurer Zweifel. Irgendetwas ist in euch, was Gott daran gehindert hat, dass eure Dämonenaustreibung erfolgreich war. Man könnte auch sagen, Herr Jesus tadelt hier die Jünger, wo er sagt, O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Ihr seid doch schon so lange mit mir unterwegs, habt so viele Erfahrungen gesammelt, habt so viele Worte von mir gehört, Belehrungen in euch aufgesogen. Warum funktioniert es immer noch nicht? Warum habt ihr immer noch Zweifel? Warum seid ihr immer noch kleingläubig? Welche Glaubenserfahrung und dann wieder die Zweifel. Und der Jesus sagt dir ganz klar, wie sie da herauskommen, geht ins Gebet und eure Zweifel werden weichen. Wir hatten vor 2,5 Jahren eine Bibelausstellung verantwortet in der St. Johanneskirche. Es war eine segensreiche Zeit. Und wenn es um die Bibel geht und um die Geschichte des Wortes Gottes, wie es verbreitet wird, dann kommt man an Martin Luther und seinen Lebenslauf nicht vorbei. Und beeindruckt hat mich immer wieder sein Ringen um Heilsgewissheit. Da war er als Mönch im Augustinerkloster. Er hatte sich verpflichtet, ein Mönch zu werden durch ein Glaubenserlebnis. Und dann ist er hier und hier kommt es zum ersten Mal zum Studium der Bibel und dann kommt er an gewisse Bibelstellen, wo er zweifelt an seiner Heilsgewissheit. Es ist nicht allein die Bibel, die er gelesen hat, sondern auch die Werke des Augustinus von Hippo. Und dieser vertrat ja die doppelte Prädestinationslehre, also die Lehre von der Erwählung des Menschen, entweder zur ewigen Seligkeit oder zur ewigen Verdammnis. Und das führte Martin Luther fast zur Verzweiflung. Er sagt sich, wenn ich nun von vornherein auserwählt bin, nicht zur Errettung, zur Seligkeit, sondern verloren zu sein, zur ewigen Verdammnis. Wenn Gott von Anfang an vor meiner Geburt schon wusste, dass ich nicht richtig glaube, dass ich ein Sünder bin und meine Schuld nicht vergeben kann, dann bin ich verloren. Ja, und eines Tages, da kommt er nicht zum Morgengebet und seine Mitbrüder im Kloster, die gehen in seine Zelle und finden Martin Luther bewusstlos. So sehr hatte er gefastet, dass er ohnmächtig wurde. Ja, wie kommt man wieder heraus? Da gab es einen Supervisitator, also einen Oberaufseher für alle Augustinerklöster in Deutschland, das war der Johann von Staubitz. Und er besuchte unter anderem auch das Kloster in Erfurt und er wurde Luther zum Beichtvater, zum Tröster, zum Ermunterer. Er brachte Luther wieder auf den richtigen Weg. In Epheser 1 ist es ein gutes Wort gegeben, was vielleicht auch Johann von Staupitz gebraucht hat. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also hier eine ganz klare Aussage. Wer an den Herrn glaubt, wer dem Herrn Jesus seine Sünden bekennt, für den trifft das zu. Er ist vorherbestimmt zur Ewigkeit, einmal beim Herrn zu sein. Ein zweites Wort, was das noch bekräftigt, im Römerbrief, Kapitel 8, ab Vers 28, da können wir lesen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, zwei Bibelworte unter vielen, die uns bestätigen, ihr seid errettet, ihr seid erlöst. Euch hat Gott auserwählt. Denn sonst wären wir nicht hier. Hätten wir das Versöhnungsangebot Jesu nicht angenommen, uns nicht taufen lassen, wenn wir das alles anzweifeln würden. Kommen wir zurück zu Johannes. Jesus antwortet, Verse 4 und 5 im Kapitel 11, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Über diese Antwort musste Johannes nicht erst nachdenken. Er als Sohn eines Priesters kannte sich sicher an der Bibel aus. Denn was da Jesus hier zitiert, sind Worte aus dem Propheten Jesaja. Und die wurden allgemein als ein Hinweis auf den Messias verstanden. Wir können das nochmal nachlesen im Jesaja 29, Kapitel 29, ab Vers 18. An jenem Tage werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Demütigen werden mehr Freude im Herrn haben und den Armen unter den Menschen und die Armen unter den Menschen werden jubeln über den Heiligen Israels. Das hilft Johannes und das stärkt ihn. Wenn Zweifel und Fragen aufkommen, ist es gut zu hören, was Jesus sagt und was er tut, wie er handelt. Wenn ich Jesu Gerede nicht selbst erlebe, kann ich mich daran festhalten, dass er von anderen gehört, erlebt und erfahren wird. Eine Frage bleibt dem Johannes natürlich, denn es heißt ja auch, Denn der Gewaltige ist nicht mehr da und der Spötter geht zugrunde. Und vielleicht denkt er auch an das Wort aus dem Jesaja 61. Wo es heißt, dass die Gefangenen frei werden. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Da wird sich Johannes fragen, warum kommt Jesus nicht und holt mich hier heraus? Oder er könnte mich zumindest besuchen. Oder er könnte zu Herodes gehen und auch nochmal ihm ins Gewissen reden. Er hätte doch als Sohn Gottes, wo Johannes ihn erlebt hat, die Macht dazu. Oder er könnte mir zumindest Trost zusprechen, wenn das alles nicht hilft und wenn er der Meinung ist, das ist mein Weg, den ich gehen soll. Ja, herausfordernd wird es, wenn die Aussagen aus Gottes Wort zu weiteren neuen Fragen führen. Ja, und warum Jesus nicht die weiteren Worte aus Jesaja zitiert, bringt Johannes möglicherweise zu neuen Zweifeln. Eben, dass die Tyrannen und Gewaltherrscher besiegt werden und die Gefangenen frei sein werden. Aber die eigentliche Herausforderung für Johannes war wohl der Nachsatz der Nachricht, die Jesus ihm überbringen ließ. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Wer nicht kleingläubig ist, wer nicht zweifelt. Wer das, was ihm Gott in den Weg legt und wie Gott ihn führt, auch annimmt und den Weg freudig geht. Nicht an Jesus ärgern, hier sind nicht die Gleichgültigen angesprochen, denen Jesus sowieso egal ist. Es sind die gemeint, denen Jesus viel bedeutet und die ihm vertrauen, ihm aber nicht so erfahren, wie sie es erwarten. Der Dichter eines folgenden Liedes sucht nach Antworten in der Bibel. Wir haben das Lied nicht im Liederbuch, aber ich habe es schon gehört und gesungen. Heißt es, Antwort auf alle Fragen, gibt uns dein Wort. Antwort aus allen Lagen, zeigt uns dein Wort. Denn so viel auf der Welt an das Böse sich hält, alles strebt nach der Macht und wer glaubt, wird verlacht. Wenn der Nachbar uns kränkt und kein Mensch an uns denkt. Wenn der Alltag uns plagt und das Herz ist verzagt. Antwort auf alle Fragen, gibt uns dein Wort. Antwort aus allen Lagen, zeigt uns dein Wort. Nach seiner Auferstehung, sagt der Herr Jesus, geht nach Galiläa auf einen bestimmten Berg und dort werde ich euch zeigen. Er ist den Jüngern mehrfach begegnet in seiner Auferstehung und sie gehen dorthin, und dann erscheint er ihnen, sie fallen vor ihm nieder und dann heißt es auch, aber einige zweifelten. Fragt man sich, was denn? Immer noch Zweifel? An was zweifeln sie denn? Zweifeln sie an seinem Werk? Zweifeln sie an seiner Person? Zweifeln sie daran, wie es weitergehen soll? Zweifeln sie daran, dass er das Reich Davids, auf das sie vielleicht immer noch hoffen, nicht aufrichtet? Es hat sich ja nichts getan in den letzten 3 Jahren. Aber der Jesus macht ihnen das nicht zum Vorwurf. Er sagt nicht, ihr, die ihr glaubt, auf der rechten Seite, ihr, die ihr zweifelt, auf der linken Seite. Und die Rechten, die sende ich, meine Botschaft zu verkünden in der Welt. Nein, alle erhalten den Auftrag, auch die, die zweifeln. Und das darf uns getrost machen. Auch wenn wir zweifeln, wir sind gesandt von unserem Herrn in diese Welt. Sein Rettungswerk zu verkünden, die frohe Botschaft den Menschen zu sagen. Gottes Wort führt uns immer wieder aufs Neue zur Gewissheit des Glaubens gegen alle Zweifel. Was ist die Gewissheit des Glaubens? Dass Gott und sein Handeln eine Wirklichkeit sind. Auch wenn wir viele Inhalte des Glaubens noch nicht sehen. Dass Menschen zum Glauben kommen und Gemeinde gebaut wird. Bis zum großen Tag des sichtbaren Kommens Jesu. Wir wollen uns noch ermutigen mit einem Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Amen. Wir wollen das Lied unter der Nummer 363 singen. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht.